Ich sage Nein, weil ich mir treu bin. Nicht mehr Opfer seiner selbst zu sein. Dieses Müssen, das gilt es überhaupt erstmal zu sehen. Du hörst erst auf, wenn du richtig leidest.
Gesundes Leben ist gelingende Beziehung. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast.
Hallo Miriam, zu einer weiteren Folge.
Hallo Sven.
Wir haben schon einige Mal darüber gesprochen, dass ein zentraler Aspekt der seelischen Krankheit ist, wenn Menschen ihre roten Linien überschreiten. Also sprich, Grenzen überschritten werden, die einem eigentlich gar nicht behagen, sondern man macht es für andere, sprich eventuell fürs Team oder fürs Unternehmen. Und das sind dann eben diese Grenzen, die überschritten werden und man sich selber auch ein klein wenig verliert und die Entscheidungen einem eigentlich im Bauchgefühl nicht wirklich behagen. Und so wird dann eine rote Linie überschritten. Und wir möchten nochmal über dieses Thema sprechen, weil es ja sehr wesentlich ist, und haben dabei auch einen Fall mitgenommen.
Genau. Ja. Du kannst es natürlich auch andersrum aufziehen, indem du einfach sagst, wir sind dann seelisch gesund, wenn wir das leben, was uns entspricht. Und Krankheit entsteht dann, wenn wir uns selbst verraten. Und weil genau das ein ganz zentraler Aspekt im Grunde genommen bei jedem Menschen ist, der in die Beratung kommt, der psychosomatische Symptome hat, eine gute Beziehung zu sich selbst wieder aufzubauen, wieder zu finden oder das allererste Mal überhaupt aufzubauen, habe ich gedacht, dass wir tatsächlich einmal genau diese Situation uns nochmal anschauen, weil wir eben auch so viele Fragen auch in Bezug auf diese Thematik bekommen. Und
was natürlich wesentlich ist, man muss wissen, was einem entspricht. Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung.
Ja, das ist eben genau immer wieder die Frage, woran erkenne ich, dass ich es bin? Woran erkenne ich das Echte in mir und woran erkenne ich das Unechte? Ja.
Genau, und der Fall, der hat natürlich einen Namen, und zwar ist das Sebastian, 45-jährig. Er ist Teamleiter in einem Unternehmen, und was passiert ist, er saß am Steuer und hatte Sekundenschlaf. Es kam zu keinem Unfall, aber es war wirklich so ein Alarmzeichen, das ihm einen vor den Bug gelegt hat, und er musste darauf reagieren, weil es war in dem Sinn wirklich akut. Er war völlig, nehme ich mal an, ausgebrannt und erschöpft in seiner Situation.
Das ist immer wieder, was ich feststelle, was wirklich auch beeindruckend ist, dass wenn wir selbst nicht die Grenzen setzen, ja, dass irgendwann im Außen etwas passiert, wo uns die Grenze gesetzt wird und wo dann noch eine letzte Rettung uns gegeben wird, dass wir aufwachen. Und das war bei Sebastian so, wie du sagtest. Der ist aufgewacht insofern, dass er für sich gesagt hat, so geht es nicht weiter, ich muss jetzt in eine Therapie gehen, in eine Beratung gehen, nach dieser Situation, als er abends nach seinem Job nach Hause gefahren ist und sich kurz vor der Leitplanke wiedergefunden hat.
Eben, so quasi doppelt aufgewacht. Einerseits vor der Leitplanke und andererseits vor seiner, wie soll ich sagen, Gesundheit.
Sagen wir mal so, er ist aufgewacht, dass er zumindest gesagt hat, ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Wirklich aufgewacht ist er erst in der Therapie. Und das ist ja genau das, was wir heute gesondert besprechen wollen, dass wir uns einmal darüber austauschen, was für Prozesse gibt es in Therapien, wie starten Menschen eine Therapie und gibt es, nachdem das erste Mal ein Aufwachen stattfindet, auch ein zweites Aufwachen, was ein wirkliches Aufwachen ist, also eine Kehrtwende, ein Spurwechsel.
Genau, eben du hast es gesagt, der Prozess eben dieser Therapie oder dieser Zusammenarbeit, der dann logischerweise, nehme ich mal an, in einem ersten Schritt eben mal eine Auslegeordnung macht.
Und er kam so, dass er berichtete, dass er im Grunde genommen schon seit Monaten komplett erschöpft ist. Er beschrieb, dass er nicht mehr wirklich schlafen könnte, dass er Konzentrationsstörungen hat, dass er vergesslich worden ist, dass er zunehmend mentale Symptome hatte, dass er dort auch immer wieder gegrübelt hat, dass er sich psychisch zunehmend unwohl gefühlt hat, dass er emotional eine Unzufriedenheit hatte, irgendwann auch ein Gefühl der Leere, der Aussichtslosigkeit, der Depression und im Außen, und das war eben ganz zentral, einen Zustand in seinen ganzen Lebensbereichen hergestellt hat, wo er sich als Hamster im Laufrad beschrieb. Das beschrieb er, als er in die ersten Stunden kam. Und er hat für sich, wie es so viele Menschen auch tun, die Monate über immer wieder gedacht, ach, so schlimm ist es nicht, ich kriege es selbst hin, ich muss mir keine Hilfe holen. Und er hat im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit von dem Schlimm weitergemacht, bis er dort kurz vor der Leitplanke aufgewacht ist. So, und die Auslegeordnung war erstmal die Symptomatik. Und im nächsten Schritt die Verdeutlichung, was ist eigentlich los in meinem Leben, dass ich zu einem Hamster im Laufrad verkommen bin.
Er hat das Wort Nein verloren, vergessen. Er konnte nicht mehr Nein sagen zu seinen Gunsten, oder?
Er konnte nicht mehr richtig Nein sagen, genau, beziehungsweise er hat aufgehört, Ja zu sich zu sagen. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt von Menschen, die sich erschöpfen, die irgendwann krank werden, dass sie in dieser Polarität leben. Sie sagen nicht mehr Ja zu sich und dementsprechend im Außen auch nicht mehr an der richtigen Stelle Nein. Und das ist ihm ja wie eine Qual deutlich geworden. Das wollte er sich ja erstmal gar nicht eingestehen. Erstmal hat er ja auch, wie es eben so viele Betroffene auch tun, gesagt, also er möchte das auch gerne, was er dort tut. Oder es gibt ja dann immer auch wieder die Begründung, man muss es tun, man hat Verpflichtungen, war auch noch Familienvater von zwei Söhnen. Das heißt also, überhaupt sich einzugestehen, ich schaffe es nicht, Grenzen zu setzen, war der erste Schritt auch der Bestandsaufnahme, sich zu sich selbst zuzuwenden.
Eben das Nein sagen ist ja die eine Sache, aber du hast es schon mal gesagt, an der richtigen Stelle Nein sagen, oder? Das ist ja auch schlussendlich die Kunst. Also Nein sagen als Wort ist ja nicht so schwer, aber an der richtigen Stelle, dass es eben einem zugute kommt.
Die richtige Stelle bist immer du selbst. Und deswegen eben auch die Kombination, du sagst an der richtigen Stelle im Außen Nein, wenn du Ja zu dir sagst. Und du kannst natürlich nur Ja zu dir sagen, wenn du die Verbindung zu dir behältst. Und Sebastian hatte, wie viele andere Betroffenen auch, sukzessive die Verbindung zu sich aufgegeben, indem er immer mehr in seinen Beziehungen sich für das Gegenüber, ob es der Job, seine Frau, seine Familie, auch seine Kollegen, seine Freunde gewesen ist, immer mehr aufgeopfert hat. Wir haben ja immer wieder auch miteinander uns genau den gesunden, zentralen ersten Aspekt angeschaut. Was macht eine gute, gesunde Beziehung aus? Das ist die Gleichberechtigung, dass ich gleichberechtigt in meiner Beziehung vorkomme. Das heißt also, das, was für mich wesentlich stattfindet, das, was für mich wesentlich ist, das muss in jeder Beziehung stattfinden. Das ist dieses ein Drittel ich, ein Drittel du und so kann sich ein Wir gründen. Und Sebastian hat sein Ich für das Du aufgegeben. Da gab es nur noch hundertprozentig die Familie, die Freunde, der Job, das, was er getan hat. Also nur noch im Außen das Du und er selbst war nicht mehr da und dementsprechend konnte er auch nicht mehr an der richtigen Stelle Nein sagen.
Du als erfahrene Therapeutin, dir nehme ich mal an, ist das relativ schnell klar, dass das Problem ist. Ab welchem Moment im Prozess der Therapie spricht man denn das aktiv an?
Das sprichst du als Therapeutin natürlich nicht an, sondern als Therapeutin bist du dazu da, dem Betroffenen zur Seite zu stehen im Dialog, dass er, also der Betroffene, immer mehr auch in die Reflexion über das eigene Verhalten, über die eigene Person und Situation kommt. Das heißt also, du sprichst es nicht an, sondern du stehst ihm zur Seite, dass er erkennt, was er tut im Richtigen und im Falschen.
Also quasi, er muss zur Selbsterkenntnis kommen, er muss selber auf die Lösung kommen, er muss selber irgendwie den Ursprung erkennen, warum dass er in diese Situation geraten ist.
Und das entsteht natürlich durch die therapeutische Beziehung, dass durch die Begegnung der Klient, der Patient die Möglichkeit hat, ein Gefühl natürlich für sich selbst wieder zu entwickeln und darüber auch zu differenzieren, was ist richtig und was ist falsch. Und natürlich, und ich denke, dass das immer wieder auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir besprechen müssen, die Menschen, die in diesen Zuständen in die Behandlung kommen, haben sich richtig gehend runtergerockt. Ja? Also die sind richtig ruiniert, psychisch und körperlich. Und das ist ganz häufig auch schambesetzt bei den Betroffenen. Deswegen auch der Grund, warum viele sagen, ach, ich kriege schon selber hin und ich suche mir keine Hilfe. Und es ist ein erster Schritt, sich überhaupt die Hilfe zu suchen. Und was wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch bewusst machen, dass wenn wir krank werden, als erwachsene Menschen, dann tun wir das natürlich nicht, weil wir uns das vornehmen, weil wir uns bewusst schaden wollen, sondern weil wir in uns Muster, Beziehungsmuster tragen, die uns, wie gesagt, nicht bewusst sind, die uns aber zu einem schädlichen Beziehungsverhalten führen in Bezug zu dem Leben, zu dem, was wir tun. Und diese Muster, die gilt es, in der Therapie bewusst zu machen, dass der Betroffene überhaupt eine Chance hat, in die Gesundheit zu gehen. Eine Chance hat, nicht mehr Opfer seiner selbst zu sein, nicht mehr Opfer der Umgebung zu sein, sondern als erwachsener Mensch wieder zum Gestalter seines Lebens wird. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt in jeder Therapie. Und das war eben auch bei dem Sebastian der Fall.
Genau, also man wird so quasi zum Getriebenen.
Zum Getriebenen seiner selbst. Und das ist genauso, wie du sagst. Es gibt ja die Naturvölker, die haben ja den Begriff, der Mensch ist besessen, ja? Oder der ist besetzt von einer fremden Macht. Und das ist das, was die Betroffenen auch beschreiben. Also sie können nicht anders. Sie müssen. Sebastian musste Überstunden machen. Sebastian musste das nächste Projekt annehmen. Sebastian musste am Wochenende nochmal in die Firma fahren. Sebastian musste seinen Freunden zur Seite stehen, obwohl er selbst nicht mehr konnte. Sebastian hat die Verantwortung auch dort nochmal für die Familie übernommen, obwohl er eigentlich einen Termin hatte, den er im Job nicht absagen konnte. Er wollte aber seine Frau schützen. Und Sebastian musste, er konnte nicht sagen, ich kann nicht mehr, es geht nicht, auch ich bin ein Mensch, der wie jeder andere Mensch begrenzt ist. So. Und diese Besessenheit, dieses Müssen, das gilt es überhaupt erstmal zu sehen, was ist das eigentlich in mir? Was ist das in mir, was mich in mein Ruin treibt?
Und wenn man das eben erkennt, was ist das in mir, beziehungsweise im Optimalfall auch von wo kommt das, ist das, nehme ich mal an, auch so ein bisschen wie der Turnaround in der Therapie, oder? Wenn das jemand erkennt.
Das Erkennen ist auf der einen Seite ein ganz wichtiger Schritt, aber ich weiß nicht, kennst du diesen Satz? Das hatte mir vor vielen Jahren mal ein Unternehmer in einer gemeinsamen Arbeit mit seinem Team gesagt. Da musste ich wirklich schmunzeln. Da sagte er, Frau Pries, kennen Sie das? Erkennen und weiterpennen. Oder wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Also das Erkennen ist wichtig,
ja.
Aber das Erkennen führt nicht zu einem Turnaround. Denn dieses Muster oder die Besessenheit, die lacht am Ende darüber, auch wenn sie erkannt wird. Weil das ist hier eigentlich völlig egal.
Eben, das Erkennen logischerweise, das leuchtet mir ein. Und die Umsetzung sind natürlich zwei Paar Schuhe. Aber trotzdem, wie machst du es denn? Also gibst du dann wie Aufgaben mit, versuch jetzt das mal, das Erkannte umzusetzen und dann reflektiert man das wieder? Oder machst du das gar nicht so aktiv, also dass du wirklich Aufgaben mitgibst? Oder muss das wirklich vom Innersten des Klienten kommen, dass er wirklich erkennt, es geht nur so, wenn ich es umsetze?
Können Sie mir nicht sagen, wie ich das machen soll? Das ist eine ganz häufige Frage in den Therapien. Können Sie mir nicht irgendwelche Techniken nennen? Können Sie mir nicht irgendwelche Tools nennen? Und dann ist meine Antwort, nein, das kann ich nicht. Also natürlich gibt es eine gewisse Struktur, die wir im Dialogischen besprechen, ja. Aber innerhalb dieser Struktur hat der Betroffene selbst sein Wie zu finden. Denn er ist ja auch derjenige, der dieses Muster entwickelt hat. Er ist derjenige, der immer wieder diesem Muster nachgibt. Er ist derjenige, der sich dort selbst schadet, obwohl er es nicht will. So, und das sich anzuschauen, heißt auch zu erkennen, wenn ich das am Ende bin, dann kann auch nur ich derjenige sein, der das Wie entwickelt, wie er da wieder rausgeht. denn ich wusste auch, wie ich reingegangen bin. Aber die Bewusstwerdung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt und das ist das, was du jetzt am Ende auch gesagt hast. Wann fängt ein Mensch letztendlich überhaupt an, seine Erkenntnisse umzusetzen? Der tut das nicht, weil er eine Erkenntnis hat. Ja, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die jahrzehntelange Therapien machen, zum Teil Anfang 60, Mitte 60 zu mir auch in die Beratung kommen. Die können ihre gesamte Biografie, ihr gesamtes Leben, können sie rauf und runter analysieren. Die wissen alles von sich. Das Problem ist nur, dass sie genauso weitermachen. Und du hörst erst auf, wenn du richtig leidest.
Eben, der Leidensdruck ist in dem Sinn wirklich auch der Maßstab, ob man wirklich in die Umsetzung kommt oder nicht.
Anders nicht. Das ist im Grunde genommen der Leitspruch auch der anonymen Alkoholiker. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Verändere dich oder verrecke. Und die Betonung liegt auf Verrecken, nicht auf Sterben. Sondern in dem Moment, wo der Mensch spürt, wenn ich jetzt weitermache, dann sterbe ich nicht nur langsam, sondern ich verrecke. Und das tut so dermaßen weh, das ist so unaushaltbar, dass ich lieber den Weg der Veränderung gehe, der natürlich auch schmerzhaft ist, der auch nicht leicht ist. Aber da zahle ich an der richtigen Stelle den Preis. Also der Leidensdruck, das ist ein ganz zentraler Aspekt. So, und der erste Wachrüttler bei Sebastian war die Leitplanke. Da hat er das erste Mal einen wahnsinnigen Schreck bekommen und hat gespürt, wäre ich jetzt nicht aufgewacht, wäre mein Leben vorbei. Das heißt also die Erinnerung, es geht um mein Leben, das ist sozusagen der erste Wachrüttler gewesen. Und dann im Laufe eben der Therapie war es wichtig für ihn, sich bewusst zu machen, dass er nicht mehr derjenige ist, mit dem gemacht wird. Also er ist nicht Opfer der Situation. Es war für die erste Zeit, war es dann seine Frau, die Schuld hat, die ihn da nicht respektiert hat. Dann war es auch der Arbeitgeber und die Struktur des Arbeitgebers, die ihm das gar nicht möglich macht, Nein zu sagen. Es ist alles zum Teil auch richtig gewesen, dass das ungut auch im Außen war. Aber es war am Ende nicht der Grund, warum er so krank geworden ist. Der Grund war, dass er nicht sich selbst vertreten hat. Als er das zutiefst erkannt hat, dass er nicht das Opfer ist, sondern dass er gestalten kann, da gab es so den ersten Befreiungsschlag und auch die Lust, wirklich jetzt an sich selbst zu arbeiten. Aber bevor ich die Kehrtwende, die Situation erzähle, wo es tatsächlich zu einem Spurwechsel gekommen ist, und ich fand das deswegen so wichtig, dass wir das in dieser Folge einmal besprechen, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei sich einmal reflektieren, weil ich denke, die meisten werden genau mit diesem Thema irgendwo auch zu tun haben, wo sie sich selbst nicht vertreten. Und wo gibt es eigentlich Situationen, wo man einen Spurwechsel machen kann? Wie sieht der eigentlich aus?
Also woher kam denn das bei Sebastian? Also meistens ist das ja Teil oder Erkenntnis in der biografischen Arbeit, oder?
Ja, und ich habe häufig, auch wenn wir unseren Podcast, also eine Folge fertig haben und dann auch so Fragen von Zuhörerinnen kommen, ich habe immer mal wieder auch gedacht, verdeutlichen wir eigentlich genug, was es bedeutet, wenn ein Mensch in einem psychischen Zustand ist, wenn ein Mensch besessen ist, verdeutlichen wir es genug auch, was es bedeutet, eine biografische Prägung meist aus dem Elternhaus zu haben, wo der Mensch gefangen ist. Denn es ist ja nicht einfach, wie wir jetzt auch gerade besprochen haben. Wir müssen es einmal nur rational erkennen, dass meinetwegen mein Vater ungerecht mir gegenüber war oder meine Mutter mich verlassen hat oder was auch immer. Das reicht ja nicht aus, sondern es gilt zutiefst zu verstehen, dass das, was wir als Kind erfahren haben, an Realität im Umgang mit uns, und zwar mit denjenigen, von denen unser Leben abgehangen hat. Weil als Kind sind wir existenziell abhängig von unseren Eltern. Das heißt, wir brauchen die Beziehung, eine gute Beziehung zu unseren Eltern. Und wir werden alles dafür tun, damit diese Beziehung gut ist. Und wenn unsere Eltern selbst krank sind, wenn unsere Eltern selbst keine gute Beziehung zu sich haben, dann bekommen wir Beziehungsrealitäten vermittelt, auch in Bezug auf uns selbst, wo wir schädliches Verhalten, Beziehungsverhalten lernen, was Wahrheit für uns ist, was wir unbewusst beginnen aufzunehmen, zu entwickeln. Und dann verselbstständigt sich das. Dann sind wir in einer Welt von damals, ohne dass wir wissen, dass es eine Welt der Vergangenheit ist und wir müssen sie die ganze Zeit wiederherstellen. Bei Sebastian war die Situation so, dass er mit seinem Bruder, seitdem er 5 war, alleine bei der Mutter aufgewachsen ist. Der Vater hat die Familie verlassen und Sebastian als Ältester hat früh die Verantwortung für seine Mutter übernehmen müssen. Und zwar gar nicht nur, weil die Mutter ihm das gesagt hat, sondern Sebastian hat im Grunde genommen von Anfang an eine Frau erlebt, die überfordert mit ihrem eigenen Leben war. Eine Frau erlebt, die voller Schmerz war, voller Leid war, eine Frau erlebt, der Mann gefehlt hat und eine Frau erlebt, die letztendlich auch im Guten ihre Söhne schützen wollte, aber viel zu beschäftigt mit dem eigenen Leben, mit der Arbeit auch gewesen ist, mit äußeren Realitäten, die nicht veränderbar waren, dass er von Anfang an gelernt hat, in Beziehung sich so zu positionieren, dass er nur dann vorkommt, wenn er andere Menschen rettet.
Ja.
Das heißt, die Nähe hat er nur zu seiner Mutter in Momenten erfahren, wenn er der Mann im Haus war.
Wie kann ich die Symbolik deuten, Menschen retten?
Indem er von Anfang an dort, als der Vater aus dem Haus gegangen ist, hat er die Rolle des Mannes übernommen.
Ja, ja.
Das heißt also, er hat versucht, seine Mutter zu schützen. Das, was der Vater nicht getan hat.
Ja.
Er hat, wenn die Mutter Vollzeit gearbeitet hat, mit 8, wenn er aus der Schule kam, hat er den Haushalt geschmissen. Das heißt also, der hat dafür gesorgt, dass der jüngere Bruder, als er dann 10 war, der Bruder eingeschult war, hat er dafür gesorgt, dass der Bruder die Schularbeiten gemacht hat. Er hat den Haushalt gemacht. Das heißt, er hat auch dafür gesorgt, dass das Essen abends auf den Tisch kam, wenn die Mutter nach Hause kam. Das heißt also, er war von Anfang an darauf geschult, gar nicht wirklich ich zu sagen, sondern immer im Außen zu gucken, was kann ich tun, dass es im Außen gut ist, dass es den Menschen, die lebensnotwendig für mich sind, und das ist die Mutter gewesen, weil der Vater war weg.
Ja.
Was kann ich tun, dass es ihr gut geht? Und dafür gebe ich mich natürlich auf. So, und dieses Muster, das hat er zutiefst in sich entwickelt.
Ja.
Und hat dann auf dieser Grundlage angefangen, seine beruflichen wie auch seine privaten Beziehungen zu gestalten. Das, was ihn getrieben hat, diese Besessenheit, das war, ich muss für Harmonie sorgen, ich muss dafür sorgen, dass ich andere schütze. Denn wenn ich das nicht tue, dann wird meine Existenz bedroht. Nur so ist auch überhaupt verständlich, warum erwachsene Menschen sich sowas von ruinieren, wo das Umfeld sagt, sag mal, siehst du nicht, dass du viel zu viel über deine Grenze gegangen bist? Das, was du machst, ist gar nicht möglich, weil der Betroffene in einer existenziellen Not hängt, dass er denkt, ich muss es tun, ich muss es tun.
Und das Verrückte ist ja, er bekam ja eigentlich gar nie die Chance, seine Bedürfnisse in den Vordergrund zu setzen. Also die zu erkennen und denen auch zu folgen.
Und das ist eben das Entscheidende. Weißt du, deswegen eben auch diese Folge nochmal. Ich kann letztendlich nur die richtige Grenze setzen, wenn ich Ja zu mir selbst sage. Aber einfach Ja zu mir selbst zu sagen, kann ich natürlich nur, wenn ich von Anfang an in meinem Leben auch gesehen worden bin. Wenn ich Eltern gehabt habe, die, solange ich Kind bin, Ja zu mir gesagt haben, damit ich ein Gefühl überhaupt für mich entwickle, um später mich vertreten zu können. Das heißt also, ich kann nicht einfach mal Ja zu mir sagen, wenn ich das nie gelernt habe, weil man mir in meiner Kindheit nicht die Möglichkeit gegeben hat. Und auch das ist ja immer wieder wichtig auch zu sagen, in den seltensten Fällen, weil die Eltern böse Menschen gewesen sind, sondern weil die Eltern selbst überforderte Menschen waren, die in ihrem Leben gekämpft haben, in ihrem Beziehungsleben und den Eltern, denen selbst der Dialog gefehlt hat. Deswegen eben auch die ganze präventive Arbeit ist ja so wichtig, da gut Beziehung auch von Anfang an zu lernen, bevor wir Eltern werden.
Und jetzt kommt ja eigentlich die verrückte Situation, dass man sich eben wirklich ausbrennt mit 45, jetzt im Beispiel von Sebastian, und man macht die Erkenntnis im besten Fall, jetzt eben mit professioneller Hilfe, und jetzt muss ich das von Grund auf lernen.
Genau, und das ist dann eben nicht immer so, dass man zu sich selbst zurückfindet wieder, sondern das erste Mal zu sich findet. Und das ist der Weg in Therapien. Ja, das ist der Weg dort. Der erste Schritt ist ein Aufwachen. Es ist im Außen eine Situation, die stattfindet, wo der Betroffene richtig eins vom Bug bekommt. Dass er spürt, okay, es geht nicht so weiter, ich muss mir Hilfe suchen. Der nächste Schritt ist zu sehen, alles klar, ich trage in mir etwas, was dazu geführt hat, dass ich in dieser Situation bin. Es ist eben nicht das Umfeld alleine und manchmal auch gar nicht, was schuld ist, sondern ich bin derjenige, der verantwortlich ist. Der dritte Schritt ist, sich selbst zutiefst darin zu verstehen, wo ist dieses Muster eigentlich entstanden?
Ja.
Und wann wirkt das eigentlich?
Ja.
So, und dann ist der nächste Schritt, und das ist der Spurwechsel, der dann stattfindet, der manchmal auch erst in der zweiten oder dritten Therapie stattfindet. Manchmal brechen die Menschen Therapien ab, weil sie irgendwas erkannt haben und dachten, jetzt geht's weiter und jetzt bin ich geheilt und machen genauso weiter, ja. Und kommen dann beim zweiten oder dritten Mal endlich zu der Erkenntnis, nein, ich bin derjenige, der hier an der Stelle Stopp sagen muss, indem ich Ja zu mir sage. So, und bei dem Sebastian ging es eben genau diesen Weg. Der hat erkannt und es war auf der einen Seite schon auch eine Entspannung, weil er sich nicht mehr als Opfer geführt hat.
Ja.
Und dann gab es aber eine längere Zeit, wo, und das ist eine starke Leidensphase auch in Therapien oder auch Zwischentherapien, wo die Betroffenen merken, Mensch, ich weiß es alles, aber ich muss es trotzdem machen. Das heißt, er hat sehr viele Situationen dann gehabt, wo das Leben ihm vor Augen geführt hat, wie er sich immer wieder verraten hat. Ja, obwohl er sich vorgenommen hat, nein, ich will es jetzt nicht, hat er es trotzdem gemacht.
Und jetzt kommen wir eben zur Umsetzung. Man macht einen Spurwechsel, wie du es gesagt hast, aber das gesamte Umfeld ist ja von meinem vorherigen Verhalten geprägt. Und es hat somit auch einen großen Impact, wenn man dann einen Spurwechsel macht und vollzieht, dass wahrscheinlich auch das Umfeld ziemlich verwirrt ist und mit Sachen konfrontiert wird, dass sie nicht gewohnt sind im Zusammenhang mit dieser Person, jetzt in diesem Fall mit Sebastian, oder? Und das erschwert natürlich die Umsetzung um ein Vielfaches.
Ja, natürlich. Das ist ja, wenn wir sagen, Leben ist gelingende Beziehung, Gesundheit ist ja gelingende Beziehung, sich bewusst zu machen, dass wir alle verantwortlich sind, wenn ein Mensch krank wird. Das System ist verantwortlich. Der Betroffene ist verantwortlich, aber ein Drittel ist auch das System verantwortlich oder der andere Mensch verantwortlich. Und wir können nur gemeinsam gesund werden und jeder für sich alleine gesund werden, wenn wir gesunde Beziehungen gestalten zu uns, aber eben auch im Außen. Das heißt, das Umfeld hat genauso dialogbereit zu sein und zu überprüfen, okay, kann es möglicherweise sein, dass ich die Störung des anderen mir zu eigen oder zugunsten gemacht habe, dass ich eine Beziehung geführt habe, wo ich ständig hundertprozentig vorkam. Das fühlt sich natürlich erstmal gut an, aber der andere kriegt auf den Zahnfleisch. Natürlich ist es immer, dass auch das Umfeld einen Schritt zurückgehen muss und auch sich besinnen muss, wo habe ich zu reduzieren, und meine Besessenheit, mein Unechtes aufzugeben.
Das müssen wir jetzt schon noch mal kurz thematisieren, eben bei der Umsetzung. Ich meine, es erfordert ja, also das ist jetzt meine Interpretation, komplette Transparenz. Also, dass man die Leute, das Umfeld nicht vor den Kopf stoßt, weil man eben an einem Spurwechsel dran ist, muss man ja das irgendwo auch offenlegen, dass das nachvollziehbar wird für das Umfeld.
Und was meinst du, dass du sagst, du willst jetzt einen Spurwechsel machen?
Oder nein, nicht, also meine, nee, natürlich nicht so profan, aber dass man sagt, ich bin an einem Spurwechsel dran und dem Grund vielleicht. Ich meine, man muss ja da nicht ins Detail gehen, aber ich meine, in der Familie ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil man solche Probleme vielleicht im besten Fall offener diskutiert. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, wo es dann eigentlich nur um Sachverhalte geht und nicht um irgendwelche privaten Befindlichkeiten, um einiges schwieriger.
Das ist es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja immer auch die Frage, wo nehmen wir den Maßstab? Und ich kann nur empfehlen, dass wir den Maßstab immer im Gesunden setzen. Und das Gesunde ist Gleichberechtigung in einer Beziehung. Und das muss ich nicht erklären. sondern wenn ich mich daran orientiere, dann stelle ich die Gleichberechtigung her, ohne eine Vorankündigung zu machen. Dann würdest du letztendlich eine Vorankündigung machen, zu sagen, so, jetzt muss die Beziehung wieder gesund sein, jetzt will ich wieder gesund werden, sondern warum musst du es machen? Es geht ja darum, dass du endlich anfängst, das zu leben, was du zu Beginn ja im Unguten aufgehört hast zu leben. Wenn du zu viel erklärst, dann verstrickst du dich letztendlich in Rechtfertigung und Entschuldigung für einen ganz gesunden Weg, den du einschlägst.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du einfach im gesunden Sinne handelst, du wirst ja nicht asozial. Ja, das gibt es natürlich auch, dass wenn ich mich jahrelang selbst aufgegeben habe, dass ich jetzt erwarte, dass ich hundertprozentig vorkomme. Darum geht's aber nicht. Sondern in dem Moment, wo du einfach dafür sorgst, dass du im ein Drittel Sinne jetzt stattfindest, der andere aber auch, brauchst du nichts erklären. Das Handeln ist Erklärung genug. Und es ist ganz interessant, was dann für Erfahrungen auch bei den Betroffenen sind, dass die sagen, Mensch, zum Teil jahrelang habe ich versucht, mich deutlich zu machen. Ich habe diskutiert, ich habe gekämpft, ich habe versucht, mich auch zu verteidigen, das zu erklären und irgendwie bin ich nicht ernst genommen worden. Aber in dem Moment, wo ich es einfach gemacht habe, in dem Moment hatte das Umfeld gar keine andere Wahl und hat mitgemacht.
Wenn ich in unsere vorherigen Folgen natürlich reflektiere, dann ist ja immer das Stichwort Dialog etwas Zentrales. Und ich gehe ja dann wirklich aktiv in einen Dialog mit mir selber einerseits. Und ich meine mehr auch, man muss ja den Dialog nach außen auch führen. Also das ist der erste Schritt, der Dialog mit sich selber. Aber es geht mir nicht darum, zu rechtfertigen oder zu erklären, aber man muss auf einer anderen Ebene wieder in den Dialog kommen mit seinem Umfeld.
Mhm.
Und das kann logischerweise auch über nonverbale Umsetzung passieren, aber es kann auch über verbale Thematisierung passieren.
Und bei dem Sebastian war dieser Spurwechsel eine Situation, wo es um ein neues Projekt ging. Und wo der Arbeitgeber eigentlich davon ausgegangen ist, dass Sebastian dieses Projekt übernimmt. Und das war für ihn auch eine berufliche Chance.
Ja.
Und ihm ging es aber Wochen vorher die ganze Zeit schon nicht gut damit. Das heißt also, das war wie so eine Prüfung für ihn. Er wusste eigentlich schon, es ist nicht richtig. Und gleichzeitig war er in der Verpflichtung für den Arbeitgeber. Er hatte auch auf einer gewissen Ebene Lust dazu, aber er spürte, ich habe dort keine Kapazitäten mehr, das zu tun. Und in ihm rumort es natürlich, was wir jetzt auch besprochen haben. Du musst für Harmonie sorgen und gleichzeitig hast du darüber doch auch Chancen. Und es drang in ihm. Und er ging zu dieser Besprechung und hat für sich gedacht, okay, irgendwie versuche ich das hinzubekommen. Irgendwie möchte ich doch schauen, dass das möglich ist. So, und dann saß er dort auch seinen Kollegen gegenüber, dem Vorgesetzten gegenüber und die diskutierten die Rollenverteilung und wie das nächste halbe Jahr aussah. Und er spürte, je länger dort gesprochen worden ist, dass er es nicht kann.
Mhm.
Er spürte, wie innerlich alles dagegen anarbeitete.
Ja.
So, und dann gab es einen Moment, das war alles auch bewusst, ne? Vorher war es ja die ganze Zeit immer unbewusst. Und er ging mit sich innerlich in den Dialog und hat für sich geschaut, was ist, wenn ich das jetzt mache? Dann gehe ich im Grunde genommen wieder den alten Weg. Den will ich doch eigentlich nicht gehen. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann fühle ich mich nicht gut. Fühle ich mich eigentlich nicht wirklich gut? Oder ist das eigentlich so, dass ich mich wirklich nicht gut fühle? Und in diesem inneren Dialog hat er dann für sich, und das sind dann eben auch die Prozesse, die es auch braucht, hat er für sich plötzlich gemerkt, nein, ab jetzt will ich mir treu sein und es ist egal, was im Außen passiert, es ist egal, ob ich den Job verliere, es ist mir auch gleichgültig, was die Kollegen von mir denken, ich spüre, dass ich das nicht kann. Wenn ich das jetzt machen würde, würde ich wieder einen Schritt gegen mich angehen und das will ich nicht mehr. So, und dieses Gefühl, ich sage nein, weil ich mir treu bin.
Ja.
Dieses Gefühl war für ihn der Spurwechsel. Er ist aufgestanden und hat gesagt, es tut mir leid, ich habe mich getäuscht, es ist mir im Moment nicht möglich, das zu tun. Und die Kollegen fielen aus allen Wolken. Wie du sagst, das Umfeld hätte nie damit gerechnet.
Ja.
Aber er hat es so deutlich gesagt, ohne Rechtfertigung. Also er hat sich nicht erklärt.
Mhm.
Und das Umfeld hat es respektiert. Und als er dann nach Hause gefahren ist, das sind ja manchmal sind es nur ganz kleine Situationen, manchmal sind es aber auch größere Situationen, wo Menschen Entscheidungen treffen, die Entscheidung für sich selbst. Da hat er sich unendlich befreit gefühlt und er kam dann auch in die nächste Stunde und sagte, das war jetzt für mich der Spurwechsel. Damals an der Leitplanke gab es irgendein Zeichen von außen an mich.
Ja.
Und da habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber das, was jetzt gerade stattgefunden hat, vorgestern, sagte er, das war mein Spurwechsel, weil das war der erste Moment, wo ich diesem inneren Muster nicht mehr nachgegeben habe und deswegen auch im Außen Anforderungen, die immer auf mein Muster eingewirkt haben und sich damit verbunden haben, im guten Sinne entgegentreten konnte und gesagt habe, nein, jetzt nicht. So, und dieses Gefühl, zu sich zu stehen, das war sein Spurwechsel.
Also daraus interpretiere ich, dass er wirklich den Spurwechsel geschafft hat, Sebastian?
Er hat ihn geschafft und das gilt es auch realistisch zu sehen. Ja, das ist ja nicht, wie wir das auch vorhin sagten, man hat jetzt eine Erkenntnis und dann ist alles gut. Wir haben jetzt den Weg besprochen. Auch nach dieser Kehrtwende, ja, war auch nicht alles sofort gut. Aber es war ein ganz entscheidender Schritt. Denn diese Erfahrung nimmst du mit. Und das ist auch das, was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne in dieser Folge mitgeben möchte. Erinnern Sie sich an die Momente, wo Sie zu sich selbst treu waren, wo Sie sich selbst gefühlt haben, wo Sie Ja zu sich gesagt haben, wie sich das angefühlt hat und wie es dann war, sich im Außen auch zu vertreten. Dann ist es nämlich gar keine Diskussion mehr. Und selbst wenn das Außen dann das nicht will, können Sie damit viel leichter umgehen. Und Sebastian ist darüber stärker geworden. Der ist aus dem Kampf rausgegangen. Der musste sich auch nicht mehr rechtfertigen, sondern es war ein ruhiges Vertreten. Und das waren dann aber auch noch mehrere Wochen und Monate, wo es sehr, sehr viele weitere Situationen gab, wo er natürlich genau auch dort wieder Nein sagen musste im Außen und Ja zu sich. Ja, und das ist dann das Leben umzukrempeln. Das ist, dass du überhaupt dann plötzlich merkst, Mensch, wie habe ich mich eigentlich aufgegeben? Und in welchen kleinen Situationen, bis hin zu Freunden beim Abendessen, ja, wo habe ich eigentlich die ganze Zeit immer schnell im Sinne des anderen Ja gesagt für Harmonie und war selbst gar nicht mehr da? Und was für ein Gefühl es dann auch für ihn gewesen ist, immer weiter vorzukommen. Das ist ja letztendlich ein schrittweises sich selbst aufbauen, sich selbst fühlen. Das ist nicht dieser Schalter, der umgelegt wird, sondern das ist die beständige Arbeit an sich selbst zur Gestalt zu bringen, selbst zu wachsen und darüber, wie kürzlich ein anderer Klient sagte, ich kann das noch gar nicht wirklich fassen, was ist, aber ich spüre, es kehrt ein Frieden ein. Es kehrt eine Ruhe ein und ich fange an, mehr stattzufinden, auch wenn ich das alles noch gar nicht so genau auch erklären kann. Aber das sind dann die Zeichen des Aufwärtsgehens, der Aufwärtsbewegung in den Therapien, in den Veränderungen des Lebens stattfinden, zum Teil aus sehr, sehr tiefen Abgründen heraus.
Eben, man kann jetzt am Schluss der Folge sagen, eigentlich eine Erfolgsgeschichte, diese Geschichte von Sebastian. Und ich nehme mal an, er musste nicht mit großen Konsequenzen rächen, dass er sich von Systemen oder Beziehungen lösen musste, sondern dass sein Umfeld wirklich das so akzeptiert hat, dass er diesen Spurwechsel vollzogen hat.
Bei ihm war es so, und das erfahre ich immer wieder auch bei anderen Menschen, die seinen Weg gegangen sind, dass in dem Moment, wo du im authentischen Sinne, in dem Moment, wo du das in einem friedlichen Sinne tust, dann bist du ja nicht aggressiv. Ja, dann willst du ja dem anderen auch gar nicht schaden, ja, sondern der andere kommt ja auch drin vor. in dem Moment fängt auch das Umfeld an zu reagieren. In dem Moment fängt auch das Umfeld an, innezuhalten und sich zu hinterfragen. Das heißt also, du gibst die Impulse auf eine ganz andere Art und Weise, die du, solange du kämpfst, um dich kämpfst, gegen andere ankämpfst, niemals bewirken kannst. Du hast gesagt, es ist eine Erfolgsgeschichte. Ich finde, manchmal, wenn ich dann in den sozialen Netzwerken, wenn ich dann so da mal reinschaue, weißt du, der Markt ist ja voll auch von den ganzen vermeintlichen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen und Angeboten, wo es am Ende immer nur um Erfolgsgeschichten geht. Und dann ist es ganz häufig, dass Therapie gar keine wirkliche Therapie mehr ist, sondern dass es irgendetwas Abgehobenes, Narzisstisches, Superlatives ist, wo man vermeintlich etwas kreiert, aber sich nicht wirklich verändert. Es ist auf der einen Seite ein Erfolg, am Ende ist es einfach das, was für jeden möglich ist, ohne Druck einfach wieder Bodenhaftung zu bekommen.
Ja, und final einfach seelische Gesundheit.
Die in jedem von uns ist, wenn wir aufhören, sein zu wollen, was andere von uns erwarten, was wir aufgrund von Prägung, falschen Vorstellungen von uns erwarten, wenn wir aufhören, sein zu wollen, wer wir nicht sind, sondern zutiefst offen und auch demütig Grenzen gegenüber, die uns das Leben setzt, die respektieren, zulassen, in dem tiefen Vertrauen, das, was ich hier mitgebracht habe ins Leben, das ist gut. Das muss ich auch gar nicht diskutieren. Und ich muss da nicht irgendwas draus kreieren, sondern ich habe dem treu zu sein, in dem tiefen Vertrauen, wenn ich das lebe, dann werde ich auch in meinen Beziehungen und in den Lebensbereichen mich finden und das, was das Leben für mich bereithält.
Man könnte am Schluss eigentlich dieser Folge auch noch sagen, dass die Entwicklung eigentlich ein Prozess ist und je nachdem macht jemand, der das Glück hat, in eine gut funktionierende Familie hineingeboren zu werden, den Prozess sehr früh und positiv und kann das mit ans Leben nehmen. Und andere, wie jetzt im Beispiel von Sebastian, macht das erst mit 45.
Ja, und ich denke an ein Gedicht, weil es einfach wunderbar beschreibt, wie der Weg der Veränderung eines Menschen ist, der auf der Suche nach sich ist. Das ist ein Gedicht aus dem tibetischen Buch vom Leben und Sterben. Und zwar geht es in diesem Gedicht darum, dass ein Mann eine Straße lang geht und plötzlich in ein Loch gefallen ist. Und um ihn herum ist alles dunkel und er fragt sich, wo er ist. Und es braucht unendlich lange, bis er da wieder rauskommt. Und dann geht er weiter und er fällt da wieder rein. Und er kann das nicht fassen, dass er schon wieder im Loch ist. Und so geht das Gedicht über einige Strophen, wo es beschreibt, dass der Mann immer wieder in dasselbe Loch fällt. Und die Entwicklung aber nimmt, dass er immer weniger sich darüber ärgert, dass er im Loch ist, dass er anfängt, sich daran zu erinnern, wie ist er eigentlich beim letzten Mal rausgekommen, also immer weniger Energie in die Verärgerung, sondern in die Veränderung gibt und schneller rauskommt. Und dann geht er weiter, die Straße. Und zum Ende des Gedichtes fällt er nochmal rein, kommt sofort wieder raus, geht den Weg weiter, sieht das Loch, geht um das Loch herum und das Gedicht endet damit, dass er einen anderen Weg geht. Das heißt also, auch realistisch zu sehen, was heißt es, sich auf den Weg zu sich selbst zu machen? Was heißt es, sich zu finden? Das findet nicht an einem Wochenendseminar statt. Das findet auch nicht in einigen Therapiestunden statt, sondern das ist zum Teil ein monatelanger und manchmal auch ein jahrelanger Prozess, sich von dem zu verabschieden, was ich fälschlicherweise als mich selbst gehalten habe, das zu erkennen und dann irgendwann am Ende einen anderen Weg zu gehen. Aber wenn wir auch das sehen, dann ist es natürlich innerhalb des Weges, gibt es immer weitere Erleichterungen. Aber das finde ich schon wichtig, auch im Sinne der Augenhöhe und auch der Realität zu sehen, was ist eigentlich auch eine therapeutische wirkliche Veränderung, was ist ein Spurwechsel, was der bedeutet.
Und im Optimalfall findet man eben einen Weg ohne Löcher.
Ja, und wenn du einen Weg mit vielen Löchern gegangen bist, dann nimmst du daraus die Erfahrung mit, was hat dich in das Loch bringen lassen und wie kommst du raus, sodass du selbst, wenn du einen Weg mit Löchern hast, nicht mehr reinfällst, sondern lernst, schnell wieder rauszukommen oder drumherum zu gehen. Das ist das, was Resilienz ist. Das heißt also, da auch die Fähigkeit, natürlich auch mit Löchern im Leben umzugehen, um jetzt wirklich bildlich zu sprechen.
Schön, können wir so stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Folge.
Danke an dich.
Und freue mich schon auf die nächste Folge und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Spaß auf der Suche nach dem Weg ohne Löcher oder mit Löchern, wo man schnell wieder herausfindet. Bleibt gesund, tragt euch Sorge und bis bald.